Wenn der Richter im Gerichtssaal ein KI-Roboter wäre und es jemanden gibt, der den repariert, wäre das ein Verfahrensmechaniker?
Objection! Klassischer Hase. Spielejahr 2019. Part 1. Let's go! Hallo und willkommen zu Feelist. An meiner Seite heute Enrico.
Objection!
Arthur.
Arthur.
Hase.
Ja.
Ich glaube, wir haben es wirklich noch nie hinbekommen, uns einmal vernünftig vorzustellen, oder?
Das ist richtig. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich sollte anfangen, wie ein Pokémon zu reden und nur meinen Namen zu sagen.
Aber Arthur, das ist eine ganze Folge lang.
Einfach 20 Minuten in der Folge. Arthur.
Aber dann brauchen wir auch einen Mauzi, das alles übersetzt. Stimmt eigentlich. Ach.
Wir haben ein Hasi.
Freunde, Spielejahr 2019. Habt ihr Bock? Wie ja, immer, schon, natürlich.
Schon so weit, 2019 ja. Mittlerweile. So langsam das kommen wir dem Punkt näher, wo wir kein Content mehr kreieren können, weil wir nichts haben.
Dann ist vorbei. Das Spiel ist vorbei.
Es kommt mir so vor, als ob es 7 Jahre her wäre.
Es kommt mir so vor, als wäre kurz danach irgendwas ganz, ganz Gravierendes auf der Welt passiert, dass keiner mehr raus durfte. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwie
die dunkle Zeit.
Was Komisches, irgendwie sowas. Ich glaube, ein Bier heißt genauso Heineken oder so.
Ich dachte, gute Spiele kamen raus. Dazu das kommen wir natürlich auch noch. Das wird natürlich auch noch interessant. Aber ja, 2019 habt ihr so leichte Gedanken, was da so passiert ist. Wir starten einfach direkt rein. Ne? Ich erzähle ja immer so ein bisschen gerne, was war denn der Zeitgeist? Was hatten wir denn eigentlich da so für Sachen? Erinnert ihr euch an irgendetwas aus 2019?
Ich weiß, dass wir dort mit einem alten, neuen Spiel angefangen haben, zumindest ein Teil von uns, und zwar WoW Classic. Da hat Blizzard sich dazu entschieden, die Kuh mal wieder zu melken und ein altes Spiel neu rauszubringen, und der Hype war ja sehr groß. Also Classic hat ja extrem viel Spaß gemacht, vielen Leuten Spaß gemacht, und ich meine, Sauerkraut war doch auch nur auf Classic jetzt, ne?
Ja.
Und man sieht einfach,
das haben die ja mehrfach wieder aufgerollt. Also jetzt ging das doch, glaube ich, nochmal irgendwie von vorne, das wird ja alle paar Monate, irgendwie jedes Jahr mal komplett irgendwie neu gemacht.
Classic.
Man sieht halt einfach, dass das Grundspiel damals so gut eingeschlagen ist, dass es heute immer noch positive Wellen getragen hat und man immer noch gerne wieder ins alte System zurückgeht.
Ja, das ist dieser Nostalgiefaktor, der da ist. Ne? Die Leute haben angefangen mit Classic und dann ist es auf einmal 20 Jahre später. Und oh Gott, Alter, wäre das geil, damals wieder Classic zu zocken. Und dann haben viele Leute gemerkt, ich unter anderem auch, na, so cool war das jetzt auch wieder nicht, nach dem Motto.
Mm, ja, es gab schon super viele Quality of Life Changes natürlich innerhalb WoWs, sodass man wir hatten ja alle Bock. Also ich erinnere mich vor allem Arthur, du und Enrico, wir sind ja auf jeden Fall mit eingestiegen, auch damals mit Alex. Ich weiß gar nicht, Hase, du warst nicht dabei bei Classic, oder?
Nein. Ich hatte
du warst nicht dabei.
WoW ganz, ganz früher noch bis Burning Crusade gespielt und danach eine lange Zeit nicht. Jetzt habe ich dieses Jahr kurz wieder angefangen, aber auch wieder aufgehört. Aber den Hype-Train, den habe ich verpasst.
Ja, und man hatte natürlich Bock, und man muss sich das mal vorstellen, ne, dass einfach überhaupt jemand auf den Gedanken kommt, ein MMO von vorne aufzurollen und zu sagen, let's go, wir fangen einfach ganz am Anfang an. Komischerweise hatten die Leute übel Bock. Die Leute haben ja übel geschrien im Vorfeld schon, sodass Blizzard überhaupt erst auf den Gedanken gekommen ist. Es gab ja auch davor schon lange private Server, die gesagt haben, ey, wir bleiben nur auf Classic, wir bleiben nur auf BC, was auch immer. Und dann kam es eben dazu. Und wie du gesagt hast, Arthur, es hat sich relativ schnell gezeigt, nett für eine Woche oder zwei, aber geht auch nicht mehr.
Ja, ich glaube vor allem, weil Blizzard ja wieder die Kuh melken wollte, hat Official Classic rausgebracht dementsprechend, mit aber einer monatlichen Subscription. Also du musst es bezahlen, um tatsächlich das Original Blizzard Classic zu zocken. Mhm. Obwohl es nebenbei sehr, sehr viele Privatserver gab, wo man das zocken konnte ohne Probleme und auch mit einer sehr, sehr großen Spielerschaft tatsächlich. Deswegen war das für mich so absolut obsolet, und das ist ein Punkt, bei dem ich denke, Blizzard hätte das einfach droppen können und kostenlos anbieten können. Ne?
Ja, aber das ist halt nicht Blizzard-Stil. Blizzard und kostenlos ist genauso wie, mir fällt nicht mal was ein.
Mir hat am meisten Spaß gemacht, dass dann viele Streamer auch wirklich eingestiegen sind und dann Sabatons und so weiter durchgeführt haben, wo du die Tag und Nacht wirklich bei den Zuschauern konntest, wie die das gezockt haben. Da hat es mich doch mitgerissen.
Ja, es hat schon Bock gemacht, ne? Nostalgie nicht umsonst. Aber wir kommen auf jeden Fall relativ kurz noch zu Blizzard. Wir gehen mal weiter und zwar im Jahre 2019 haben
Sony. Ist etwas passiert und das wusste ich gerade nochmal im Internet, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, okay. Aber das habe ich gerade nochmal nachgucken müssen. Und habe es in einem großen Magazin gesehen, hier Welt Online. 2019 hat sich unsere WG aufgelöst.
Ach, stimmt.
Das war ein welterschütterndes Ereignis, denn Donny und ich sind aus unserer WG ausgezogen und das hat vieles verändert im Leben aller Menschen dieser Welt.
Ja, du hast es gesagt, danach fing eine dunkle Zeit an, für ungefähr 3 Jahre.
Es ist eine Pandemie ausgebrochen, das sind nur wir dann schuld.
Ja, ich weiß noch, wie Donny und ich nachher die Wohnung ausgeräumt haben, das war ein trauriger Moment gewesen, ne?
Mhm. Ja, ist so. Aber du, alles Gute hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Und eine goldene Ära geht zu Ende, du hast recht, Hase. Das war genau. Schon echt die WG-Zeit, meine Fresse. Da müssen wir vielleicht nochmal ausgiebig, so nennt man das, drüber sprechen. Das genau, sollte man tun.
Ja. Gerade wie Hendrico dann die Fledermaus gegessen hat und dann die Pandemie ausgebrochen ist.
Was? Ja. Aber was? Das wollten wir doch verschweigen.
Ah ja, ich meine, Enrico Lee.
Was wir nicht verschweigen wollten. 2019. Sony und Microsoft kündigen für 2020 eine neue Konsolengeneration an. Da wurde gesagt, ey Leute, PlayStation 4 und Xbox, wie hießen sie? Xbox One?
Ja.
War es, glaube ich, ne?
Mhm,
genau. Genau. Die sind jetzt langsam in den letzten Monaten ihres Lebenszykluses und macht euch schon mal bereit, da kommt was. Das ist auf jeden Fall interessant. Während Sony und Microsoft das gesagt haben, hat Nintendo sein eigenes Süppchen gekocht, wie so oft, und hat die Nintendo Switch Lite released.
So eine Frechheit, wirklich eine Frechheit. Die wollten ja damit wieder einen Handhelden zurückbringen. Die haben ja mit der Switch so eine Hybridkonsole gehabt, wo du die Docking Station hast und in der Docking Station hast du ja eine höhere Auflösung auf dem Fernseher. Und die haben die Switch 2, die Switch 2 sag ich schon, die Switch Lite so gebaut, dass sie nicht in die Docking Station reinpasst. Ich weiß nicht, ob man die über Ecken trotzdem noch verbinden konnte oder ob die Funktion gar nicht hatte, aber ich fand es ein bisschen frech. Das ist 1:1 die gleiche Konsole gewesen, nur andere Bauform.
Du hattest doch gar keinen Slot dafür. Also du konntest die doch, glaube ich, gar nicht verbinden.
Ja, du hast ja trotzdem USB-C zum Laden gehabt und über diesen USB-C-Slot hast du den ja auch in die Dockingstation verbunden. Die Dockingstation war ja eigentlich nur so ein Plastikteil, wonach ein Kabel drinne verbaut war, um das mit dem Fernseher zu verbinden.
Tja, was soll man machen? Dafür war sie günstiger. Cool.
Minimal. Frechheit.
Naja, Nintendo hat auch 2019 den Nintendo Wii Shop geschlossen. Also die Wii hat natürlich gerade in dem Jahr schon ordentlich ausgedient und da wurde der Shop geschlossen. Ich glaube, das hat jetzt nicht super viele Leute berührt.
Ne? Den Switch eShop, den Nintendo eShop, wie es den ja jetzt gibt, der hat sich ja extrem weit verändert. Da sind ja viele Indie-Titel auch mit reingekommen, was es vorher so nicht gab. Ja. Da haben die den Markt ja komplett aufgemacht, wie es auch ein Sony oder ein Xbox beziehungsweise Microsoft auch schon lange hatte.
Mhm. Das ist so. Was noch passiert? Erinnert ihr euch an eine gewisse Plattform namens Stadia?
Ja.
Yes.
Ja. Google hat Stadia angekündigt und am 19. November war es dann soweit. Die super krasse neue Gaming-Streaming-Plattform. Anfangs gab es so ungefähr 20 Spiele, unter anderem Assassin's Creed Odyssey und Doom Eternal. Und wie wir mittlerweile wissen, ein paar Jahre später, Ende 2021, waren es knapp 130 Spiele, aber der Service wurde eingestellt. Stadia gibt es nicht mehr mittlerweile.
War ein Hype.
Habt ihr Erfahrung mit Stadia gemacht?
Bei André. André hatte den Controller auf jeden Fall gehabt. Mhm. Ich weiß aber nicht, inwiefern er das selbst genutzt hat.
Das war ja auch das große Ding an Stadia. Ne? Stadia ist ja ziemlich gefloppt. Also die haben es ja schnell wieder zugemacht. Es hat auch teilweise, wenn du nicht die passende Internetverbindung hattest, einfach nicht super gut funktioniert. Ne? Das war einfach so.
Ja.
Ist auch nicht so gut angekommen. Aber es gab halt den Stadia-Controller, ne? Damit du extra zocken konntest. Und den hast du dann, nachdem Stadia geschlossen wurde, für einen Spottpreis bekommen. Und die Controller waren eigentlich richtig gut. Und da hast du teilweise richtig geile Angebote bekommen für diese Stadia-Controller.
Das stimmt. Ja, das System hat einfach irgendwie nicht wirklich funktioniert, ne? Komisch, dass die Internet-Connections der Leute noch nicht so da waren, wie sie sein sollten, dass der Preis wohl ein bisschen zu hoch war, dass die Spiele über eine Cloud-Plattform wohl nicht so performant waren. Naja.
Aber das Internet ist Neuland, ne?
Das Internet ist Neuland und 2019 haben eigentlich alle geglaubt, ja Mann, jetzt sind wir da, das ist die neue Richtung. 2026 und funktioniert immer noch nicht so wirklich.
Die waren zu früh. Jetzt gibt es ja viel bessere Ansätze, sage ich mal so. Nicht so bekannt, aber die besser funktionieren. Egal ob von Sony, meine ich, und auch von Microsoft. Aber die waren einfach zu früh 2019. Da war das Internet noch nicht so weit in den Häusern, sage ich mal, vertreten.
Ja, das ist leider so. Was auch passiert ist, dass die ersten Grafikkarten mit Raytracing auf den Markt kamen und zwar in Realtime berechnet. Habt ihr da, seid ihr großartig auf dem PC unterwegs? Ich weiß, Arthur, du ja. Die anderen beiden nicht so wirklich, ne?
Nee, nicht so.
Genau, also Raytracing ist ja im Endeffekt nichts anderes als Spiegelung. Und die kam so das erste Mal wirklich großartig auf den Markt. Da hat man damals gesehen, oh krass, Fenster zum Beispiel bei Spider-Man oder sowas, ne? Die haben plötzlich angefangen, Spiegelungen zu werfen und sowas. Das war schon ordentlich.
Frisst auch viel Leistung, ne?
Und es war einfach ein ganz anderes Gefühl, ne? Also klar, es frisst viel Leistung. Deswegen waren die Grafikkarten ja auch heftig teuer dann zu dem Zeitpunkt, also die neue Generation. Aber es hat halt einfach qualitativ schon ziemlich viel ausgemacht, dieses Raytracing, ne? Gerade zu der Zeit hat man ja auch sehr viele Vergleichsbilder gesehen, ne? Mit und ohne Raytracing. Und das sah schon um einiges geiler und natürlicher aus.
Ja, total. Aber ist natürlich auch etwas für Grafikenthusiasten, ne? Also mir persönlich, ich muss es nicht unbedingt haben. Ich finde es ganz geil, wenn es da ist, so, ne? Aber ich brauche es am Ende des Tages nicht. Für mich ist es nur eine kleine Verschönerung, die aber Unmengen an Leistung frisst. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen Kosten-Nutzen interessiert. Gut. Arthur, für dich persönlich, ja? Und zwar gab es in Dota 2 eine gewisse Mod, die nannte sich Dota Auto Chess. Kennst du die? Hast du davon schon mal was gehört?
Yes, absolut. Habe ich auch, das Genre habe ich mit Auto Chess angefangen, Dota Auto Chess. Wurde gemoddet. Das ist das klassische Auto-Battler, Auto-Chess. Das Genre heißt es ja auch, ne? Der berühmteste Ableger jetzt mittlerweile TFT natürlich. Und dort wurde es erfunden, schon wieder entstanden aus Warcraft 3, / Dota Mod, / Dota 2 dann irgendwann geworden, / das gemoddet.
Ja.
Und absolut, absolut genial, ne? Natürlich war das im Vergleich zu TFT jetzt nicht so ausgeklügelt, nicht so stark, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu Anfang. Und ich bin froh, dass schon wieder die Modding Community ein ganzes Genre erschaffen hat und immer weiter so.
Hat im Jahr 2019 auch noch funktioniert, ne? Also nicht nur 2000, als wir so Counter-Strike gespielt haben und so weiter, sondern hier jetzt auch einfach mal zu der Zeit. Mega cool auch.
Absolut.
Trägt sich ja bis heute.
Und das ist auch noch nicht das Ende, ne? Ich denke, je mehr Möglichkeiten die Modding Community bekommt, desto mehr werden wir auch sehen, ne? Besonders wenn vieles Open Source wird, das ist ja auch der Trend heutzutage, ne? Dass alles Open Source wird, alles zugänglich gemacht wird, ne? Und das ist auch für die Modding Community sehr, sehr genial.
Wenn ihr im Mai 2019 ins Kino gehen wolltet, hattet ihr die Möglichkeit, Detektiv Pikachu zu gucken. Habt ihr den gesehen?
Ja, sicher.
Ja.
Yes.
Die Stimme war ja Ryan Reynolds, ne?
Ja. War der gut?
Ich fand den okay. Es war gruselig, wie die Pokémon aussahen, weil die so lebensecht gestaltet waren und manche waren wirklich verstörend. Ich wüsste nicht, ob ich dort Kinder reinsetzen würde, aber war interessant.
Okay. Nee, war okay. Ich habe das ein bisschen später mit meiner Tochter geguckt. Die war dann irgendwie 3 oder 4, dann habe ich das nachgeholt. Aber kann man machen, auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch so sehen.
Muss ich da noch beigehen. Ein großes, für uns großes und geliebtes Studio hat sich dort von Activision Blizzard getrennt, und zwar Bungie. Bungie hat ja Destiny entwickelt und in der ganzen Zeit haben die ja haben sich erst losgesagt von Microsoft, sind dann eben zu Activision Blizzard, haben dann aber auch wieder gesagt, funktioniert alles nicht, sich wieder selbstständig gemacht. Hin und her hat Destiny grundsätzlich auch nicht gut getan, aber dort
gar nicht gut.
Ne, ist eben das passiert. Dann hat Activision Blizzard trotz super Rekordquartal und guten Zahlen 8% der Mitarbeiter entlassen. Das war so ein bisschen mitunter der Startschuss der ganzen Entwicklung, Entwickler, ja, Kündigungswellen, die jetzt dann auch noch so kommen, die ganzen Jahre. Das werden wir sehen.
Interessant. Interessant, dass EA dann auch noch 4% seiner Mitarbeiter gekündigt hat.
Ja.
Und wenn man im Hinterkopf hat, was dann ja in den Jahren darauf kam mit der Pandemie, da gab es ja einen riesen Gaming-Boom, da haben die wieder einige eingestellt.
Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall, wie du sagst, wird es nochmal interessant, wenn wir jetzt auf Corona gucken, was dort alles passiert, wie Gaming explodiert und wie dann viele danach fallen gelassen werden. Ne? Das wird auf jeden Fall nochmal Thema. Ganz grob lässt sich sagen, dass das Jahr 2019 mit ein paar Themen auf jeden Fall aufwarten konnte. Und wir haben hier unter anderem Live-Service-Games, die weiterhin dominieren. Viele Entwickler möchten, dass Spieler Spiele über Jahre spielen und damit natürlich dementsprechend auch der Umsatz kommt. Battle Passes, Seasons und Events sind absoluter Standard und da sprechen wir über Spiele natürlich zu der Zeit wie Apex, Fortnite, The Division 2 oder Anthem. Ein paar Sachen davon werden wir gleich nochmal besprechen.
Spiele einmal programmieren und dann melken, ne? Das ist die Devise. Richtig. Kosten-Nutzen-Faktor. Da haben die einiges versucht. Das Schwierige ist dann halt einfach, die Spieler lange am Ball zu halten, weil viele Spiele sind ja auch Hype-Spiele, die werden gehypt, die werden dann über einen Monat oder zwei gezockt und dann kommt die kritische Phase.
So ist es. Dann kann man sagen, Souls-Likes kamen, um zu bleiben. Ja, dieser ganze Trend, das ganze Genre ist nicht mehr nur Trend, sondern ist jetzt auch wirklich endgültig komplett da. Haben wir im letzten Jahr den Trend auch schon gesehen. Nichtsdestotrotz harte, aber faire Kämpfe, Lernkurve statt Komfort und intensive Bossfights sind auf jeden Fall dieses Jahr wieder klar mit dabei. Dort haben wir Spiele wie Sekiro, Code Vein, Star Wars Jedi Fallen Order. Auch darüber werden wir gleich teilweise noch reden. Ne? Und wir alle sind ja auch Customers zu diesem Genre, kann man ja absolut sagen. Ne?
Oh, auf jeden Fall. Also es ist so ein geiles Genre, das einfach da rausgekommen ist. Und wenn man das so vergleicht, die Games, die also die wirklich Souls-like Games, die da rauskamen, gab es wenig schlechte. Ne? Also es waren so viele Souls-like Titel, ob 2D Sidescrawler, ob 3D Souls-likes, die waren alle, die hatten alle so ihr eigenes Potenzial und haben auch viele. Ich habe das ja, also gerade die Souls-like Titel mit André sehr viele durchgezockt.
Mhm.
Die haben fast alle gebockt. Ne? Und es kam ja auch in den nächsten Jahren immer wieder neue dazu. Unglaublich geil, hab so Bock gemacht, so ein geiles Genre.
Wir sehen den Trend, dass große Entwickler ab 2019 so langsam auf die Idee kommen, dass doch kreative und experimentelle Spiele doch sehr gut ankommen. Und da reden wir über Spiele wie Control oder Death Stranding. Und die Liste wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren nochmal ordentlich erweitert. Das war so der erste Schritt, sage ich mal, dass Leute gesehen haben, wow, wir können tatsächlich mit neuen Ideen auch nochmal gut reinkommen, weil die Jahre davor war es immer, eigentlich bis heute, dass man eher darauf setzt zu sagen, komm, wir machen Bekanntes, wir erweitern, machen neue Spiele von bekannten IPs. Aber da merkt man so langsam den Umbruch. Okay, Leute haben auch Bock auf was Neues.
Und die Leute haben diesen frischen Wind ja auch gerne angenommen. Ne? Man sieht es ja, dass die Spiele jetzt in der Retrospektive immer noch sehr, sehr gehypt und geliebt werden.
Und jetzt hier mit Death Stranding haben wir den ersten Titel, der von Kojima rauskam, nachdem er Sony verlassen hat. Konami verlassen hat. und dort hat man auch wieder gesehen, ein Game, das einfach so anders ist als alles, was man zuvor hatte, wo Kojima einfach wieder seine Kreativität reingesteckt hat. Und von sowas gibt es einfach viel zu wenig auf dem Markt. Ne? Alle versuchen sich irgendwie an so einen Hype-Train mit anzubinden und den dann zu fahren, solange man möglich ist und damit die Kuh zu melken. Aber hier sieht man doch gerade auch mit Death Stranding 2, dass solche, ja, einfach mal was Neues auf den Markt zu bringen, auch einfach die Spielerschaft mitnimmt.
Mhm. Ja. Ich finde witzig, dass sie sagt, frischer Wind wollten die Leute auf jeden Fall. Gleichzeitig wollten die Leute um 2019 herum sehr, sehr gerne die Nostalgie-Schiene fahren. Und Remakes sind riesig geworden in dem Jahr und sind auch bis jetzt noch stark. Da haben wir auf jeden Fall Spiele wie Resident Evil 2 neu bekommen, Link's Awakening, WoW Classic haben wir drüber gesprochen. Es zeigt einfach, dass Spieler super gerne diese klassischen Marken auf moderner Technik modernisiert gerne haben wollen, um dieses vertraute Erlebnis, das sie damals hatten, nochmal wiederzubekommen, aber aufgefrischt. Ne?
Der zeitliche Abstand ist dort ja auch wichtig. Wir haben die Spiele gespielt, ja, mit Resi setze ich mal in Klammern, wo wir noch jünger waren. Und jetzt sind wir in einem Alter, da bei 2019, wo wir auch Budget haben, um in solche Spiele zu investieren. Und das wissen natürlich die Entwickler auch ganz genau oder die Publisher.
Ja.
Und melken dann dementsprechend die Fanbase. Das ist ja wie bei Nintendo, dass Nintendo darauf pocht, dass die jetzigen Erwachsenen, die damals zur Kinderzeit die Nintendo-Titel gespielt haben, das jetzt auch deren Kindern zeigen.
Mhm.
Wird auch passieren und das sehen wir auch über die Jahre bis jetzt immer noch, dass der Nostalgiefaktor nicht abgenommen hat, sondern dass immer mehr Remakes rauskommen und mehr und mehr und mehr. Also muss es sich ja erstens lohnen für die Leute, ne? Also für die Spielehersteller, für die Firmen und aber auch, dass die Leute das gut annehmen, ne? Dass sie Bock drauf haben. Und wenn ich so zurückdenke an manche Titel, denke ich mir auch. Wären die zum Beispiel besser bewertet? Chrono Trigger 2, Chrono Cross oder wie das heißt? Cross, ja. Genau. Und wäre das besser bewertet, würde ich das Original habe ich nicht gezockt, aber das Remake würde ich spielen.
Ja, mittlerweile habe ich so eine Müdigkeit davon bekommen. Das heißt, wenn ich Remakes bekomme, gerne, so absolut erstmal, aber ich möchte mehr als einfach nur hübschere Grafik und dasselbe Spiel von damals, wisst ihr? Da bin ich mittlerweile, ich habe mich natürlich auch komplett catchen lassen von der Nostalgie. Es gab Games, die ich auf jeden Fall einfach geholt habe, nur weil, boah, krass, vor 20 Jahren hat man das auch gespielt und jetzt kriegt man das in besserer Grafik. Da wurde ich auch gefangen. Mittlerweile kommt eben diese Müdigkeit und ja, ist auch in Ordnung. Es ist eben wenig Aufwand für den Entwickler und dahingehend dann großer Ertrag, wenn es sich verkauft.
Bei Remastern habe ich diese Müdigkeit auch. Wenn ein Remaster angekündigt wird, dann schalte ich gedanklich schon fast ab. Aber wenn die ein richtiges Remake machen, dann bin ich noch affin dafür.
Es gibt natürlich auch im Jahr 2019 so ein paar negative Sachen, das ist ja klar. Es gibt immer irgendwas, worüber man reden kann. Und ab 2019 muss man sagen, dass wir als Spieler viel mehr hingesehen haben, hingehört haben, was denn Entwickler so sagen. Und dort sind so Sachen passiert wie eben Crunch, der endlich diskutiert wird. Ja, früher wusste man das. Crunch ist eben so kurz vor Entwicklungsende, wenn das Spiel final und Gold geht, nochmal richtig reinballern. Keine Ahnung, 12, 14, 15 Stunden Arbeitstage. Und das ist dann einfach passiert, wo viele Entwickler in der Kritik standen. Das ist eben Rockstar gewesen, Naughty Dog und Riot Games, auch uns sehr bekannte und sehr geliebte Studios auch, muss man einfach sagen, die natürlich auch mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Dort haben wir hingehört. Aber auch zum Beispiel grundsätzliche Arbeitsbedingungen wie toxische Arbeitskultur, ne, ist dann auch Thema geworden. Wir wissen mittlerweile im Jahre 2026, dass bei Ubisoft in der Richtung einiges falsch gelaufen ist. Es gibt ja gefühlt keine Folge, wo wir nicht über Ubisoft ablästern, weil da so einiges
oder verkehrt Blizzard. Wird. Sexuelle
oder
Belästigungsthematiken.
Oder Nintendo.
Genau.
Weil Nintendo.
Und ab
ich habe dem das Jahr Gefühl, dass es schon immer so war, jetzt aber auch mit Social Media und so weiter, die Möglichkeit da ist, das viel breiter zu treten, um auch auf die Problematiken aufmerksam zu machen, mit Streiks, die dazu kamen und so weiter und so weiter und so weiter. Wichtig und richtig, dass dort auch geschrien wird, wenn sowas passiert.
Ja. Viel in Bewegung und das ist absolut gut und richtig, so wie du sagst, Enrico. Ne? Gut, abschließend, die Gaming-Branche wächst um 4% zum Vorjahr. Ich habe keine genauen Zahlen bekommen tatsächlich dieses Mal, aber was ich nochmal gesehen habe, ist, dass 56% davon auf den Mobile-Markt zurückzuführen sind. Das ist nochmal stärker als im Vorjahr, da waren es knapp 50%. Das ist absolut crazy, dass wir mittlerweile mehr Umsatz im Mobile-Markt machen als für den klassischen Konsolen- oder PC-Markt, gibt mir zu denken. für mich eine bedenkliche Entwicklung, aber es ist auch verständlich, warum das so ist. Wenn wir nämlich gucken, Fortnite hat 3,7 Milliarden gemacht in dem Jahr, PUBG 1,8 Milliarden und League of Legends 1,5 Milliarden, alleine schon. Das sind crazy Zahlen.
Da habe ich einen interessanten Funfact zu, und zwar hat Sony jetzt ein neues Feature angekündigt, wo die dir im Shop zeigen, was in deiner Region die Top 10 gespielten Spiele sind. Und das ist das erste Mal, dass Sony wirklich Spielerzahlen zeigt zu Spielen, ganz was Neues. Das läuft jetzt aktuell als Beta in Nordamerika, kommt in die anderen Regionen jetzt auch bald. Und dort sieht man, in Nordamerika ist das Top Nummer 1 gespielte Spiel Fortnite und Nummer 2 ist GTA 5 Online.
Krass, ey.
Bin gespannt auf unsere Zahlen.
Okay. Das ist richtig crazy.
GTA Online wieder, ne?
Ja, bei uns müsste es ja aber auch ähnlich sein. Wahrscheinlich auch irgendwie GTA, Fortnite, Panzu Hunter und dann.
Panzu Hunter. Banjo Kazooie, Batzenatz.
Ganz klar.
Ja, die Klassiker müssen gespielt werden.
Und ich kann mich auch entsinnen, dass ab diesen Jahren ungefähr immer mehr wurde, dass Spiele auf Steam rausgekommen sind, sei es MMORPGs oder irgendwelche Shooter oder sonstiges, wo man sofort gemerkt hat, dass die vom Handygame kommen, dass die erstmals auf Handy entwickelt wurden, dann geportet wurden auf Computer und released wurden. Das ist meiner Meinung nach so eine Abnahme der Spielqualität und des Spaßes des Spiels. Mhm. Ne? Weil du merkst, es ist alles so hakelig, ruckelig, die Steuerung ist nicht so feinfühlig in dem Sinne, alles so clunky einfach nur, und das ist Schrott.
Ja, auf jeden Fall.
Schrott ist nicht gut.
Ja, andersrum ist okay, aber von Handy auf PC zu porten ist
Nee, das hat nie funktioniert, das muss man einfach sagen. Es gibt, glaube ich, keine Spiele, die wirklich gut funktionieren in der Richtung. Aber gut, von Schrottspielen zu unseren Spielen im Jahr 2019. Wir fangen jetzt einfach mal richtig an. Wir starten jetzt durch, wenn ihr sonst nichts mehr zu sagen
habt. Let's go.
Let's go. Und das erste Spiel kam am 25.01. und ist Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, wer kennt nicht die super coole Disney Mix Square Enix Reihe mit Disney Charakteren und Final Fantasy Charakteren gemischt. Cooles Ding. Kingdom Hearts 3 kam wirklich viele, viele Jahre nach dem zweiten. Ich habe mich unfassbar gefreut auf das ganze Ding.
Same.
Und ich wurde enttäuscht.
Nicht same.
So viel kann ich schon mal sagen. Die Geschichte geht grundsätzlich weiter. Sova reist gemeinsam eben mit Donald und Goofy wieder durch sämtliche Disney-Universen und Welten, rettet Freunde, kämpft gegen die Dunkelheit und der ganze Xehanort, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie er genau ausgesprochen wird. Die ganze Geschichte um ihn wird jetzt ein bisschen weiter aufgelöst und findet auch, soweit ich weiß, ein Ende. Wie sieht's aus bei euch, Jungs?
Warum empfandet ihr den Titel nicht so gut? Die Geschichte wird vorangetrieben. Viele offene Fragen werden beantwortet über die Niemande, die Herzlose, die Niemandes Herzlose und die Herzlosen Niemande.
Und einfach nur die Niemande.
Oder die. Aber nichtsdestotrotz finde ich das super schön, dass die Story quasi ein Ende gefunden hat und wir besonders zum Ende hin eine so große Konklusion hatten mit so vielen Spielen, so viele Charakter aus vielen verschiedenen Spielen, alles was Kingdom Hearts betrifft, und allein dieses Feeling so fand ich gut auf jeden Fall. Ein paar Makel hatte das Spiel hundertprozentig, will ich gar nicht abstreiten. Nichtsdestotrotz fand ich, das war ein gutes Ende für den dritten Part.
Zuallererst zu Xehanort, wie das ausgesprochen wird, das ist ein bisschen ähnlich, vielleicht kennt ihr diese Soße, diese Worcester-Soße, die wird ja auch eigentlich Worcester-Soße genannt, und Xehanort wird auch eigentlich Frederik ausgesprochen. Von daher.
Danke, Enrico, dass du das abgeklärt hast.
ich fand's.
Ja, aber was will denn Frederik eigentlich?
Frederik, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, es war ja nachher dieses Schachspiel, das immer wieder rausgeholt worden ist, wo Xehanort mit, das war der Meister von den Schlüsselschwertkämpfern, ich weiß nicht mehr, wie der Name hieß.
Der braunhaarige Samurai da.
wo das noch vor den Schlüsselkriegen und so weiter war, da müssten wir voll ausholen. Das möchte ich gerade gar nicht machen. Guckt euch gerne ein Zusammenfassungsvideo an. Das würde alles komplett sprengen.
14 Stunden.
Das Problem dabei ist einfach, dass die Spiele, dadurch, dass sie auf verschiedenen Plattformen herausgekommen sind, mit der Story sehr undurchsichtig sind und immer nur so Larifari erklärt und zusammengefasst werden. Nichtsdestotrotz war das ein interessantes Ende. Ich habe nämlich alle Teile gespielt. Ich habe einen Durchblick damals zu dem Zeitpunkt gehabt und fand es zum einen grafisch extrem bombastisch, was da rausgeholt worden ist aus der Konsole. Im Vergleich zu diesen Konsolensprüngen, die es ja vorher gab, war das wirklich Peak, auch Leistung. Kaum Bugs, die ich jetzt noch so im Kopf habe. Es gab geile Franchises, die wieder mit da drin waren, wie mit Fluch der Karibik und so weiter. Mit
Frozen.
Frozen oder wie hieß dieser eine Roboter? Baymax hieß
Frederick.
wo man auf diese neuen Konsolengeneration jetzt viel mit der Vertikalität, wenn das das richtige Wort ist, gearbeitet hat, wo man auch in die Höhen konnte und wirklich ein schönes Gameplay hatte. Das Kampf-Gameplay hat Spaß gemacht. Die Kontroverse hierbei war diese komischen Themenpark-Attacken, die es gab, die Leute rausgerissen haben ohne Ende. Das verstehe ich. Ich fand die auch nicht schick. Die waren aber leider so mit eingebaut. Ich fand die Bosskämpfe schön gestaltet, zumindest zum Ende hin auch. Mit den Challenge-Modes, die es ja im Endgame gab, war das grafisch bombastisch dargestellt. Mir hat das so viel Spaß gemacht, die Charaktere zu sammeln, die zu leveln. Du hast ja so ein kleines Skillsystem auch mit den Fähigkeiten mit dabei. Ich finde das Spiel bombastisch, mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Ich habe es gerne zu der Zeit gezockt. Der große Kritikpunkt ist hier einfach die Story, dass die so auseinandergerissen ist. Was ich wieder geil fand, ist das Ende, wo die dann nachher mit, wie hieß der Final Fantasy 13 Arc, den die da so mit reingenommen haben, Versus. Wie hieß der Charakter?
15, dann Noctis.
Ja, nicht Noctis, aber der hieß ja dann anders dort. Den haben die anders genannt.
Yasora hieß der. Ist kein Final Fantasy Charakter. Das ist original, ja, da Disney oder Square Enix erfunden für. Es ist
Parallele ist aber krass, auch mit der Autofahrt, die da nachher mit dabei war in der Endsequenz. Und wo die dann dieses Yasora-Ende gebracht haben, wo du nicht wusstest, okay, was ist jetzt, kommt ein DLC raus, ja oder nein? Mich hat das schon erwischt. Und das Ende, das nachher nach Xehanort einer von diesen 13 aus der Organisation 13 kam. Und dann wieder den Plot-Twist drin hatte, hey, es gibt noch einen Strippenzieher.
Ja.
Ja, sorry. Storytechnisch ist das alles Arsch. Tut mir echt leid. Also einfach so lange, wie zwischen dem zweiten Part und dem dritten ist, ne? Ja, dazwischen kamen eben die anderen Spiele. Du hast es gesagt, Enrico, die ganze Story war fragmentiert auf unterschiedliche, auch teilweise ganz kleine Spiele, wie zum Beispiel das Browser-Game. Wie hieß das? Key oder so, wo du auch theoretisch Story-Sachen hast, die irgendwo auch Relevanz finden. Du hast Nintendo DS-Spiele, du hast PSP-Spiele und ich habe eine Menge davon gespielt. Aber storytechnisch kann mir doch keiner erzählen, dass er wirklich rafft, was in dieser Geschichte vorgeht. Jeder Charakter hat ungefähr 5 Charaktere, die aus ihm entspringen oder noch Teil von ihm sind oder 2 in einem. Und es ist alles so ein Quatsch.
Das ist gegen den demografischen Wandel, das machen die mit Absicht so, weißt du? Mehr junge Leute, die arbeiten, Steuern bezahlen, Rentenkasse.
Nein, die Geschichte ist Müll. Für jemanden, der so lange darauf gewartet hat, irgendwie eine ordentliche Weiterführung der Geschichte zu bekommen und ich wusste theoretisch, was auf mich zukommt nach dem Ende von Kingdom Hearts 2, weil da war es auch schon eine Katastrophe, ne? Aber ich wurde komplett fallen gelassen. Grafisch bin ich bei dir, sah super schön aus an sich, aber auch das Kampfsystem hat für mich jetzt nichts gebracht, wo ich sage, wow, im Jahre 2019 funktioniert das noch für mich. Nee, das war zu langweilig. Du hast nach wie vor quasi nur auf einen Button gedrückt, um anzugreifen. Du hattest ein bisschen Magie. Du hast ein paar sensitive irgendwie Attacken, die du dann über Dreieck ausführen konntest und that's it. Das war mir zu wenig, definitiv. Und ich wollte mich nicht durch die Welten quälen, wenn ich doch sowieso nicht gerafft habe, was die Geschichte mir da sagen will. Plötzlich ist Sora in Wirklichkeit Ventus, aber Ventus ist der Ursprung von Venitas und in Wirklichkeit ist aber Terra auch irgendwo in Sora drinne und Aqua und der andere Dude, habe ich vergessen, sind auch Teil davon und denkst dir, Was wollt ihr von mir? Wer ist das?
Also fast Kingdom Hearts nicht an, wenn ihr eine Kuh unter 140 habt. Sonst funktioniert das nicht.
Genau deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Aber ich finde es extrem verwirrend bei solchen Games. Also mir nimmt sowas voll die Lust aus. Du musst alle 7467 Spiele spielen, damit du überhaupt die Story verstehst. Dann wird die Story so verzwackt und verzwickt und dann gibt es 1500 Versionen von Sora. Dann gibt es die niemanden, die noch viel niemander sind und die niemandigsten oder wie auch immer die alle heißen. Und du denkst dir so, wer denkt sich sowas aus und wer kommt da überhaupt noch hinterher? Und so, weiß ich nicht. Und ich bin da immer schnell raus, wenn da diese Story und sowas so verzwickt ist, dass du schon so viel mitdenken musst, dass du es einfach, um das zu verstehen, außer bei Metal Gear, weil Metal Gear ist der Hammer. Aber kann man das nicht so einfach machen wie, keine Ahnung, wie so standardmäßig, weiß ich nicht, Sora ist auf der ewig währenden Mission, die Szechuan-Soße zu finden oder sowas. Das ist so richtig simpel, aber nein, man muss einfach 50.000 verschiedene Personen und Versionen und keine Ahnung. Und du hast ja auch so viel Potenzial dadurch, dass du Disney da eingebaut hast, einfach die Story ganz einfach zu machen. Aber was soll das?
Guck mal, die haben vor dem dritten Teil haben die extra eine Version rausgehauen, die den ersten und den zweiten Teil beinhaltete und dann teilweise noch in Textbox oder Voicelines Movie-Version die Geschichte der Handheldspiele, sprich sowas wie 358,5 Tage und Birth by Sleep und bla. Und das ganze Ding nannte sich dann irgendwie Kingdom Hearts 2.5 Remix, Redux, bla, whatever Geschichte, damit du überhaupt checken kannst, was da ablief. Das war nein, Entschuldigung.
Ich verstehe euch da voll. Ich freue mich aber immer auf sowas. Zum einen, weil ich mit Kingdom Hearts damals so eine Erinnerung in mich reingebrannt habe, die ich niemals vergessen habe, wo ich noch so klein war, relativ wenig verstanden habe, was abgeht, aber diese Szenen immer noch so in mir habe. Und wie das bei mir dann abläuft, ich weiß ganz genau, wenn Kingdom Hearts 4 rauskommen wird, dann bestelle ich mir das Ding physisch. Ich weiß, das dauert 1 bis 2 Tage, bis es dann nachher da ist. Und in der Zeit ballere ich einfach Lore-Videos, weil ich richtig Bock drauf habe. Setze mich aufs Sofa oder im Bett zum Einpennen, Kopfhörer rein und dann gib ihm. Ich habe da richtig Bock drauf. Mir macht sowas richtig Spaß.
Absolut. Es gibt ja nicht umsonst den berühmten Spruch mit Final Fantasy VII Remake zum Beispiel. Der Director, wenn ich mich nicht irre, von Kingdom Hearts hat ja bei 7 Remake stark mitgearbeitet und da hatte Johnny und viele andere auch gesagt, oh, ich hoffe, die für Kingdom, wie habt ihr das gesagt? Kingdom Heartsen das nicht. Dass sie das absolut verrückt und durchsichtig machen mit Bosskämpfen, die absolut keinen Sinn ergeben, so quasi. Aber nochmal gut gegangen.
Bei einer Sache sind wir uns aber, glaube ich, alle einig, oder? Die Musik in Kingdom Hearts ist immer richtig Bombe.
Ja, das muss ich sagen. Die Titelmelodie aus dem dritten Teil war auch wieder mal geil. Das war tatsächlich Utada Hikaru, die auch aus dem ersten und dem zweiten eben den Dings gemacht hat. Diesmal in Kombination mit Skrillex. Ob man es mag oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber war ganz fett eigentlich. Gut, bevor wir komplett ausarten, ja. Kingdom Hearts 3 hat von uns ein B bekommen und ich habe nicht erwähnt, dass das Spiel damals auf der PS4 und auf der Xbox One rauskam. Jetzt wisst ihr es. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, guckt euch Lore-Videos an, wie Enrico gesagt hat. Die dauern halt leider nur 14 Stunden, also viel Spaß.
Metascore 83 von der Presse, 7,9 von den Usern. Gehört nicht zu den Top-Titeln, 2 ist da viel, viel besser. Ja, trotzdem schönes Spiel.
Wir gehen weiter. Der erste, zweite und dort kam ein Battle Royale Shooter raus, den wir auch gut und gerne gespielt haben und der nennt sich Apex Legends.
Yes, wir hatten zu dem Zeitpunkt natürlich Fortnite und andere Battle Royale Shooter, PUBG und sonstiges und die Formel von Apex hieß einfach, okay, wir nehmen Valorant mit den Fähigkeiten und packen die in ein Battle Royale. Dazu genommen ein paar Schilde, mehr dazu, ein bisschen futuristischer das Ganze, die Waffen natürlich auch und dadurch ist Apex entstanden und wurde auch sehr, sehr gut angenommen, ist immer noch ein großer Titel tatsächlich, 7 Jahre später fast. Und die Leute haben da immer noch Bock drauf, wird immer noch erweitert, immer neue Seasons, immer neue Skins, die gekauft werden müssen. Und ist immer noch berühmt, auch natürlich E-Sport-technisch stark, das Ding.
Ja. Woran ich mich super stark erinnere, bei Apex war vor allem das Ping-System, weil ich erinnere mich, dass wir das angeschmissen haben und dann herausgefunden haben, du kannst quasi alles pingen, egal was. Vorher gab es das teilweise schon, wo du gesagt hast, ey, ich ping hierhin, das heißt für dich irgendwas Interessantes ist in der Richtung. So war es, glaube ich, am Anfang auch bei PUBG und Fortnite, weiß ich gar nicht, habe ich leider nie gezockt. Hier konntest du ping, Munition liegt hier auf dem Boden, da wurde dir angezeigt, Munition. Du konntest ping, irgendwie hier sind relevante Sachen für irgendwie Kiste oder da sind Gegner und sowas. Das war richtig nice, das hat mir übel gut gefallen.
Das, was ich so geil fand bei dem Spiel, waren zum einen die Charaktere. Ja, auch, dass du diese Enterhaken-Mechaniken teilweise hattest mit diesem Roboter, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und das Spiel war schnell und hatte ein richtig geiles Trefferfeedback gehabt. Die Waffen haben große Unterschiede gemacht, haben sich trotzdem gut angefühlt. Und ich weiß auch, dass einige Streamer dort richtig viel Spaß hatten. Mit Hase habe ich, glaube ich, relativ viel gezockt, ne? Wir haben die eine oder andere Runde wirklich dort gerockt und das hat auch viel Spaß gemacht. Wir beziehen uns aber immer noch auf den Release damals. Heutzutage gibt es ja viele Kontroversen mit diesem Anti-Cheat und mit dem Hacking und alles, was dazugehört, dass auch dein PC gehackt werden konnte, kann, keine Ahnung. Damals war es richtig, richtig nice.
Das Geile an Apex fand ich auch dieses schnelle Spiel. Ne? Ich bin jetzt bin ja eher der flinke Finger hat und dann schneller dieses schnelle Spiel viel mehr mag, als wenn du da langsam mit so einem um die Ecke schleichen musst, gerade im Competitive Gaming. Das hat Apex richtig geil gemacht. Auch wie Dico schon sagt, richtig geiles Trefferfeedback. Ne? Also die Bewegungssteuerung und das Gunplay war richtig gut bei Apex. Das hat mega Spaß gemacht. Kontroversen hin oder her, die hast du heutzutage fast bei jedem Game, irgendwas kommt da immer auf. Daher eigentlich Apex, ordentlicher Battle-Royale-Shooter, noch einer der ersten, wenn man so guckt, was danach noch alles rauskam mit Warzone, bla bla bla, war richtig cool. Also ich hab's gerne gespielt, nur fand ich, wurde es aber auch schnell langweilig. Also wir haben dann die ersten zwei, drei Wochen, sag ich mal, ordentlich Gas gegeben, ziemlich viel Apex gespielt und dann war auch die Luft raus. Ne? Wenn ich das jetzt mit Warzone vergleiche, das habe ich wirklich monatelang gezockt, da fehlte mir irgendwie dann doch was.
Auch zurzeit ist es natürlich so, dass da ist nichts mit Casual Gaming. In unserem Alter würden wir uns sagen, okay, abends mal ein Stündchen Apex, wir würden vernichtet werden, würden das Ding wegschmeißen und nie wieder anfassen. Das funktioniert das so. Nicht. Entweder man ist drin oder man ist raus. Fertig.
Ist so. Die gute Gameplay-Mechanik und auch das ganze Bewegen und so weiter kommt ja nicht von ungefähr. Das basiert ja alles auf Titanfall 2. Mhm. Und das merkt man, Titanfall 2, das gab es, glaube ich, da noch gar nicht. Auf jeden Fall auf der, oder?
Ich weiß nicht, ob zwei dann schon nicht sicher.
Auf jeden Fall ist es eben die Titanfall-DNA und da weiß man ja, wo es hingeht. Ne? Schnelles Gameplay, viel auch Movement in der Luft und hast du nicht gesehen, da ist viel drin. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich bin nicht so krass der Fan, wenn du so Hero-Elemente drin hast. Also sprich, du hast gewisse Skills und so weiter, die nur ein bestimmter Charakter hat. Weiß ich nicht, finde ich immer ein bisschen aber da hat es für mich zumindest sehr gut funktioniert, sodass ich auch ein paar Wochen doch ordentlich Spaß damit hatte.
Ja, du hattest hier diese nicht solche Hero-Skills, die da irgendwie was richtig Krasses gemacht haben, dass du so overpowered warst oder keine Ahnung was, eine Genki-Dama geschossen hast, dass der Planet, das Namek explodiert oder keine Ahnung was. Du hattest so richtig kleine Features, ne? Wie Enrico gesagt hat, der Roboter hatte da seinen Enterhaken, mit dem er sich dran ziehen konnte und sowas. Das waren so Kleinigkeiten, die das Gameplay einfach nur verfeinert haben, je nachdem, welche Charakter du gespielt hast, aber nichts Heftiges, wo du jetzt so einen überkrassen Vorteil hattest, wenn du deine Fähigkeit einsetzt.
Das war ja mehr so Utility-mäßig. Eine konnte ja diese Teleport-Phasen darstellen und so weiter und so weiter. Das war nie, dass du irgendwie Schadenbonus oder sonstiges bekommen hast, damals zumindest nicht.
Naja, und deswegen hat Apex Legends bei uns ein B bekommen. Ja, geht natürlich noch ein Stückchen besser. Nichtsdestotrotz hat es uns einige Stunden Spaß beschert.
Der Metascore war hier bei 89 und der aktuelle User-Score ist bei 6,6. Den muss man aber in Anführungszeichen setzen, weil wegen Kontroversen hin und her hat sich das ja stark über die Jahre verändert. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ist ja immer noch am Laufen. Dementsprechend ist ja kein Singleplayer-Game, das damals abgeliefert wurde und fertig. Klar gibt es da vielleicht auch mal Patches oder so, aber ein Online-Game, das entwickelt sich einfach über die Jahre sehr stark weiter. Und entweder gut weiter oder halt zurück. Ne? Gut, Am 8.3. kommt ein Game Wars, zu dem ich persönlich relativ wenig sagen kann. Gott sei Dank haben wir an diesem Tisch zwei absolute Experten in diesem Bereich. Ja. Wir gehen mit einem neuen Capcom Action Game an den Start, das sich dort nennt Devil May Cry 5.
Ja, Devil May Cry 5, was soll man dazu sagen? Der fünfte Teil der Serie, zum Glück wieder in dem Teil wieder in die richtige Richtung gegangen und nicht mit einem komischen Reboot, das da DMC heißt, sondern es geht weiter mit der Story und die mag ein bisschen verwirrend sein in dem Teil. Auch vieles unnötig natürlich. Das ist so der
Kingdom
einzige.
Kingdom Hearts?
Quasi, nur anders. Erwachsenes Kingdom Hearts, wenn du so willst.
Das Akira Resident Evil sein wollte.
Genau, richtig. Und aber gameplay-technisch hat sich das so stark verbessert, unglaublich. Drei spielbare Charaktere, unter anderem natürlich Dante, einen komischen V, der stark zur Story gehört. Und natürlich Nero, den Sohn von Virgil. Und wir finden natürlich so ein kleines Familienreunion in dem Teil. Ich glaube, hauptsächlich geht es auch darum, weil mir hat zum Beispiel ein starker Antagonist gefehlt. Der so richtig, wie zum Beispiel beim ersten Teil, der Mundus, der so richtig overpowered Godhood Devil ist einfach. Und
Devil.
Das war ein bisschen schade tatsächlich. Nichtsdestotrotz gameplay-technisch und Bosse, die Waffen, die man zur Seite bekommen hat, waren natürlich genial wieder. Richtig abrasiert, weil die unique sind immer und immer wieder. Die Playstyles waren unique von den einzelnen Charakteren. Und das hat absolut Bock gemacht.
Mich hat das ja wieder ein bisschen so zurückerinnert an mein Lieblings-Devil May Cry ist immer noch mit der May Cry 3. So schwer, das ist schwer auszusprechen. Das hat mich so ein bisschen wieder zurückversetzt in die Zeit von Devil May Cry 3. Ich fand, der Kampfstil, man hat gemerkt, da wurde einfach ein bisschen modernisiert, wurde richtig geil gemacht. Jeder von den drei Charakteren, die du spielen könntest, hat richtig Spaß gemacht. Bei der Story bin ich voll bei dir. Ich habe teilweise nicht gecheckt, was da passiert. Aber vom Spielprinzip selbst, also für ein Hack and Slay, die Mechanics des Gameplay hat ultra gebockt und ich fand das richtig cool. Mir fehlt da ein bisschen dieser, ich sag mal, diese Dirtiness von Dante in dem Teil. Das hatte Devil May Cry 3, mein Gott, ich krieg das irgendwann hin, viel geiler hingekriegt, also diesen Dante-Charakter einfach reinzuhauen. Hier wirkt er so ein bisschen schon zu erwachsen für mich, muss ich sagen. Aber insgesamt mega cooles Spiel. Also besser als DMC, finde ich gut, dass die hier wieder auf die alte Schiene gesprungen sind.
Bei der Story muss ich gerade an ein Review-Quiz von uns denken. Da war ja ein Kommentar, dass die Story irgendwie so ging, Virgil hat Virgil gewirgelt, um mit Virgil zusammen Virgil zu virgeln.
Ganz normal. Perfekt erklärt, du hast alles gespoilert, von vorne bis hinten.
Na toll, jetzt lohnt es sich nicht mehr zu spielen.
Nein, aber wirklich.
Auch geil, dass das alles so trashig ist und so Trash-Talk und alle sind übercool und mysteriös und so voll die Edgelords und so weiter. Und das passt für mich in der ganzen Reihe, passt das für mich einfach sehr gut zusammen. Ich finde, das hat so ein bisschen, du merkst, dass das ein Resident Evil sein sollte, weil Resident Evil Charaktere sind sehr ähnlich. Die sind immer ultra cool und nichts kann die mehr schocken und alles ist so, oh, nervig, ich habe doch jetzt gar keinen Bock, irgendwie dieses super krasse Monster da platt zu machen. Ja gut, wenn es sein muss, ey. So von dem Stil her und das mag ich sehr.
Absolut richtig, das passt, es ist alles stimmig einfach nur, ne? Dazu gehörend natürlich vor kurzem, ich muss jetzt lügen, vor einer Woche jetzt vor der Aufnahme, beziehungsweise 10. Mai oder sonstiges, ist die Staffel 2 auf Netflix von Devil May Cry rausgekommen, dem Anime. Habe ich schon ein bisschen geguckt tatsächlich, noch nicht ganz durch, aber lohnt sich hundertprozentig. Die erste Staffel dachte ich so, so lala. Zweite Staffel hat mich absolut davon überzeugt, dass es funktioniert einfach nur. Besonders wegen dem Nostalgiefaktor, dem Wiedererkennungswert. Sehr viele Bosse aus den alten Teilen sind dabei, die man sofort erkennt. Und es macht Spaß zu gucken. Ich liebe die Reihe und hoffe auf den nächsten Teil.
Geil. Auf jeden Fall, bin ich sofort dabei.
Schön, schön. Und deshalb hat Devil May Cry 5 von uns ein A bekommen. Genau, der Metascore liegt bei 87 und der Userscore ist gerade bei 8,0. Eher durchschnittlich, kann man fast sagen, ne? Mhm. Zumindest was die User
Wenn
angeht.
Wenn das durchschnittlich ist, dann weiß ich auch nicht.
Naja, 8,0 ist ja heutzutage eher wie so eine 6. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, nun,
gehobene Schweine.
Gehen wir von Spielen, wo wir teilweise unterschiedliche Meinungen zu haben könnten, zu einem Spiel, wo wir keine unterschiedliche Meinung haben. Und zwar zu einem der wahrscheinlich besten Souls-Likes, die je existiert haben. 22.03. Sekiro Shadows Die Twice.
Und ich bin nicht nur twice gestorben.
Nee, ich bin auch nicht nur twice gestorben, ich bin oft gestorben. Das neue Ding, zumindest im Jahre 2019 von From Software. PS4, Xbox One und dem PC, glaube ich, im Nachgang, oder? Nicht direkt zum Release, kann mich aber auch irren.
Ich glaube auch im Nachgang.
Und hier spielen wir eben den Shinobi, der sich grundsätzlich erstmal einfach nur Wolf nennt oder Wolf genannt wird. Nicht Wolfgang. Und,
Wolfgang, pass auf, er hat einen Reifen
Ich sag's euch
verloren.
Ganz ehrlich, wisst ihr, was die Story aussagen will von dem Spiel? Ich nämlich nicht.
Nee, auch nicht. Alles. Also es ist geile Schwertkämpfe.
Genau, das ist nämlich das neue Ding. In diesem Spiel wird die From Software Formel ein bisschen auf den Kopf gestellt. Es geht nämlich nicht mehr um einfach nur stupides Angreifen oder Ausweichen oder Blocken. Diesmal müssen wir ordentlich Timing-basiert parieren und auch klug angreifen. Hier geht es sehr stark ums Punishen von Gegner-Movements. Und das musste man erstmal draufkriegen, ne? Wenn man vorher Souls gespielt hat und dann Bloodborne, meine Fresse, hat man erstmal auf die Schnauze bekommen.
Das war ein Bruch durch und durch mit dieser Stagger-Leiste, mit dieser Haltungsleiste, die es ja gab, war das eine krasse Umstellung. Mir ist es sehr schwer gefallen. Ich bin auch ganz ehrlich, mit den anderen älteren Spielsystemen habe ich mich persönlich eher da drin gesehen als mit Sekiro. Nichtsdestotrotz ein extrem geiles Spiel. In Bezug auf die Story habe ich noch grob in Erinnerung, dass es doch so ein Erbschaftsding war. Du hattest doch irgendwie so einen kleinen Typen wie, so einen Jungen, so einen Erben, den du beschützen musstest, weil Genichiro den killen wollte, um die Erbschaft dort anzunehmen. Irgendwie sowas war das.
Möglich.
Also storytechnisch ist natürlich wieder From Software at its peak. Wir haben eine geführte Story in dem Teil, das erste Mal in dem Sinne, dass wir wirklich Cutscenes bekommen, die Leute sich teilweise unterhalten und wirklich sagen, was deren Emotionen sind und Motivation und was deren Ziele sind, warum die da sind. Und trotzdem hast du die gute alte From-Software-Formel, wo du jedes Item durchlesen musst, jedes Schild lesen musst, um die komplette Story zu verstehen. Vor allem die Backstory, warum ist dieser Ort so, wie er ist und alles. Ne? Das haben die sehr, sehr gut kombiniert tatsächlich. Dass es ein bisschen undurchsichtig ist, ist natürlich dem geschuldet, dass es From-Software ist. Dann gibt es aber die Leute, die da jedes Item durchgelesen haben, Zusammenfassungsvideos auf YouTube erstellen von 3 Stunden und dann verstehst du die komplette Story von vorne bis hinten.
Kingdom Hearts?
Ja, quasi. Nur anders.
Aber was Sekiro so geil gemacht hat, ist einfach, man wusste, dass es ein Stromfoff-Spiel ist. aber trotzdem hat es einen ganz eigenen Charme gehabt. Man hat die Souls. Ja, die Seele des Souls hat man da rausgespürt. Aber wow. Es war einfach trotzdem ein ganz anderes Game und es hat so Bock gemacht. Ich fand dieses Gameplay mit diesem Parryern und so war so geil. Dieses mit den Enterhaken dann auf Dächern und andere Ebenen kennenlernen und sowas alles, Geheimwege finden und so. Das hat so gebockt. Und dazu, ich bin ja sowieso so ein Fan von dieser japanischen Kultur, von diesem Samurai-Shit. Das haben die so geil in ein Game gebracht. Dieses Parryen ist sowieso ein geiles Ding, sieht man jetzt auch bei Clair Obscur. da hat es hier mit angefangen. Dieses so geiles Parryen wie da habe ich vorher noch nicht gesehen.
Auch interessant, in diesem Genre und auch in diesem Konsolengeneration kommt diese Vertikalität immer und immer mehr raus. Wir haben es bei Kingdom Hearts einmal gehört und jetzt auch hier bei Sekiro. Wenn ich zurückdenke, habe ich das Gefühl, ich bin bei Sekiro mehr auf Dächern gelaufen als auf dem Boden.
Ja, und das war das Geile. Ich mochte nämlich auch unfassbar das Setting. Eben japanisch angehaucht, also ja, müsste Japan gewesen sein, ne? Ich glaube, es war nicht China oder so, müsste ja Japan gewesen sein. Japan. Und ich feiere das ja sowieso. Zu der Zeit haben wir solche Spiele händeringend gesucht. Es gab nicht so wie jetzt heutzutage. Ist ja gefühlt jedes Spiel, das angekündigt wird, irgendwie asiatisch angehaucht. Da haben wir ewig gewartet, dass so etwas kommt. Und Sekiro hat genau das gegeben. Es war unfassbar cool in meinen Augen, einfach auf diesen ganzen Pagoden rumzulaufen, diese klassischen Ninja-Skills zu haben. Du hast komische Kerle, die als Raben verkleidet sind, weil sie im Schatten sind und sowas. Mann, das war alles fürchterlich cool. Plus die super coolen Bosskämpfe. Ich meine, du hast es gesagt, Enrico, Genichiro, ja? Genichiro ist der absolute Skillcheck für Sekiro. Der kommt relativ am Anfang, also nach, weiß ich nicht, 5 Stunden, 6 Stunden Gameplay so ungefähr.
Zweiter oder dritter Boss.
Genau. Und der fragt ab, hast du das System verstanden?
Wie lange wir dran gehangen haben, mit André auch noch zusammen, ne?
Der macht dich gnadenlos kaputt, wenn du nicht verstehst, was du in diesem Spiel machen musst. Wenn du vorher noch teilweise damit klargekommen bist, irgendwie tatsächlich auszuweichen und nicht zu parryen, dann ging das vielleicht nochmal. Aber da musstest du. Und es hatte so viele coole Elemente, dass teilweise irgendwann mal jeder Boss, wenn du seine 2 Lebensleisten weggemacht hast, plötzlich noch eine 3. Phase hat, so aus dem Nichts, okay, Alter, ich mach dich jetzt trotzdem fertig. So war Genichiro halt auch. Ne?
Der
wo du plötzlich irgendwie. Der, oh ja, ja ey, auf
den du dann nachher und köpfst, alles. Wo du den nachher köpfst und dann denkst, okay, das Ding ist durch, du willst aus dem Bereich rausgehen, auf einmal kommt aus ihm so ein Parasit raus und das Ding lebt immer noch.
Ja, und Genichiro hat ja irgendwann mal angefangen, auch Blitz mit seinem Schwert irgendwie zu schneiden quasi und du musstest auch Blitz parryen und sowas, also es war alles fürchterlich geil.
Am Ende
hat so viel alles. Bock gemacht.
Am Ende der letzte Kampf, das war doch auch irgendwie Genichiro und danach aus ihm heraus ist dieser Opi rausgekommen, der so übel stark war. Ja, krank.
Ja.
Krank.
Ja.
Und ach, das Spiel.
Wir haben ja oft über Souls-Likes geredet, schon sehr, sehr oft. Und jedes Mal kam die Aussage, dass, okay, du musst gegen Bosse kämpfen, deren Pattern lernen und dann kannst du die besiegen. Oft habe ich es in jedem Souls-Like erlebt, okay, du kannst den Boss quasi cheesen oder dich so bauen, dass du den entweder one-shottest oder alles durchhältst ohne Probleme, also Schaden kassierst einfach, aber das durchtankst und den einfach platt machst mit Spam-Angriff. Ne?
Ja.
Sekiro ist das einzige Spiel, wo sowas nicht funktioniert.
Mhm.
In keinster Weise. Du kannst nichts machen. Du musst die Mechanics, die dafür erfunden sind für das Spiel, musst du nutzen, sonst kommst du nicht damit klar.
Weil er dich in ein Bild reindrückt, das ist die Sache. Du kannst ja in anderen Titeln immer selbst skillen, wie du möchtest, hier ja nicht.
Absolut richtig.
Was ich ganz und geil finde, muss ich sagen, ich fand es richtig nice, dass du dich nur auf dein Schwert konzentrieren musstest. Das war deine einzige Waffe. Du hattest klar so ein bisschen Gimmicks nebenbei.
Gadgets
ne? und so. Die du auch ein bisschen, Gadgets, genau, die konntest du so ein bisschen skillen, dies, das. Aber du musstest verstehen, was dieses Spiel von dir will. So wie du sagst, Arthur, du konntest in anderen Spielen sagen, okay, da mache ich jetzt halt irgendwie ein Mage-Bild, was manchmal gut, manchmal schlecht war und nuke die Gegner weg ohne Probleme.
Mhm.
Hier musstest du einfach checken. Und du konntest auch nicht irgendwie, okay, ich gehe jetzt durch die Gegend und skille und level einfach, weil du irgendwann mal gecappt warst. Du konntest ein bisschen deine Lebensleiste, konntest du ein bisschen aufbessern. Das war auch irgendwann gecappt. Und du konntest nicht irgendwie, okay, ich steigere jetzt einfach nur meine Stärke und dann mache ich den platt. Gab es nicht. Du musstest checken.
Absolut richtig. Und dann hattest du Genichiro, gegen den du 2 bis 3 Stunden gekämpft hast und Parryen geübt hast. Die ganze Zeit am Parryen, die ganze Zeit am Parryen. Dann hast du ein paar andere Bosse, die quasi so ähnlich sind. Aber dann kannst du schon Parryen, alles gut. Und dann kommst du irgendwann einen Boss, zum Beispiel den Demon of Hatred, den ich absolut hasse. Ja. Und auf einmal ist das kein Sekiro-Boss mehr. Auf einmal ist das ein Dark Souls-Boss. Du musst dodgen, statt zu parryen. Parryen bringt nichts. Ja. Und das ist, glaube ich, rein psychologisch, sowas einzubauen, dass du auf einmal komplett anderes Pattern brauchst, um überhaupt gegen den Boss bestehen zu können, haben die perfekt gemacht. Und das hat die Schwierigkeit nochmal angehoben, ganz, ganz stark.
Total. Ach, es ist für mich das absolut beste From Software und allgemein Souls-like-Game, muss ich einfach sagen. Ich feiere es so hart, ey. Ach ja, gut, Freunde, und deswegen hat Sekiro Shadows Die Twice, weil man sich nämlich wiederbeleben konnte nach einem Tod, falls ihr den Gag noch nicht verstanden habt, ein S bekommen.
Das haben wir kein einziges Mal erwähnt, stimmt.
Aber er heißt doch Wolf, nicht Shadow.
Ja, Wolf Gang Die Twice.
Auch Wölfe haben einen Schaden.
Das Spiel hat einen 90er Metacritic Score, sag ich schon. Und der User Score ist bei 8,6.
Wie Johnny sagen würde, Mittelfeld.
Solides Mittelfeld. 8,6 ist schon strong.
Bei den Usern ist es strong.
Ja.
Mittelfeld fängt bei 8,5 an.
Okay, kommen wir zum nächsten Titel, auf den ich mich übertrieben gefreut habe. Ich habe ewig gewartet auf so eine Art Game. Ich wusste nicht, ob es mir grafisch gefallen wird, weil es erstmal seltsam war. Dann habe ich gemerkt, wow, das Spiel ist ultra geil. Und wir reden davon, dass am 25.06. Bloodstained Ritual of the Night rausgekommen ist. Ist ein Metroidvania-Titel von Artplay. Das ist tatsächlich zu der Zeit noch ein kleines Indie-Studio gewesen. Und hat im Grunde genommen die Castlevania-DNA genommen, weil auch einer der Hauptentwickler, ich habe seinen Namen vergessen, es tut mir leid, mit dabei war. Hat eben das ganze Ding neu aufgerollt. Im Grunde genommen merkst du absolut, dass das ein Castlevania ist. Igarashi, so hieß er, Koji Igarashi. Und kam dann auf PS4, Xbox One und dem PC raus. Und meine Fresse, ist das ein geiles Metroidvania-Game.
Ich fand das auch mega, mega geil. Ich habe erst, wie du auch gesagt hast, als ich das angeworfen habe, ich glaube, das haben wir sogar zuerst als zusammengezockt damals.
Ja, ja.
Als wir das angeworfen haben, kam mir so ein bisschen, irgendwie finde ich die Grafik komisch. Irgendwie fand ich so, wird mir das gefallen? Das sah irgendwie so ein bisschen nach nicht mein Stil aus. 10 Minuten später habe ich alles vergessen, weil ich das schon so geil fand, das Game. Ich fand eine der geilen Mechanics, die wir dort hatten, dass du die Kräfte der Gegner absorbieren konntest, wenn du dann, also hattest du einen zufälligen Drop, dass du die Attacken des Gegners bekommst, fand ich mega cool, das kannten wir auch schon vorher. Aber insgesamt einfach dieses Feeling, als würdest du wieder Castlevania zocken.
Absolut richtig. Und die besten Elemente aus vielen Castlevanias wurden hier mit reingebracht. Das war nicht so, dass du eine Core-Mechanic hattest, wie bei Aria of Sorrow Castlevania zum Beispiel. Das war genau da, wo du eine Drop-Chance hattest, um die Seelen der Monster zu kriegen und damit auch ihre Fähigkeiten. Und viel von Symphony of the Night sehen wir natürlich in Form von Waffen, den verschiedenen. Richtig gut, das Beste zusammengeschmissen, die Bosskämpfe natürlich auch. Und deswegen ist es so absolut perfekt. Das Ding muss sich an nichts halten. Es konnte alles benutzen, ohne Probleme, und das ist perfekt implementiert worden, denke ich. Dann haben wir davor einen 2D-Titel bekommen, auch ein Castlevania-like mit 4 Charakteren und sonstiges, die dann in dem Spiel auch vorhanden sind. Danach noch DLCs mit anderen Charakteren, die wir dann spielen konnten. Und das ist genius. Schade, dass es nicht noch weiterentwickelt wurde, das Game. Schade, dass es nicht noch einen zweiten Teil gibt. Noch nicht, wer weiß. Na.
Ist, glaube ich, in Entwicklung.
Geil, meine drauf. Ich. Bin dabei.
Ja.
Ja. Aber das ist so die perfekte Konklusion von geilen Metroidvania-Spielen.
Ich habe mal total ein Video dazu gesehen, wo der Chefentwickler, wie hieß er, Johnny, was hast du gesagt?
Igarashi.
Wo der darüber gesprochen hat, wie der sich inspirieren lassen hat. Das ist ja nicht nur Castlevania, sondern auch andere Oldschool-Titel, wie zum Beispiel ein Mega Man. Da hat er sich Parts rausgenommen, wie die Jump-and-Run-Passagen mit den Rätseln, Plattformen und so weiter. Fand ich sehr, sehr interessant, das zu sehen. Also wenn ihr Interesse habt, googelt das mal bei YouTube, findet ihr relativ schnell.
Jo.
Ja, man. Das war einfach so nice. Was ich auch geil fand, als wir das Spiel dann durch hatten, Wir haben es relativ nah zum Release durchgespielt und ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später wurde es dann gepatcht oder geupdatet und es gab noch tatsächlich einen Speedrun-Modus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt ungefähr bei der Hälfte des Spiels, würde ich sagen, gibt es einen Boss und das ist ähnlich wie bei Castlevania Symphony of the Night, dass du anstatt den Boss zu killen, eine bestimmte andere Sache in dem Bossfight machen musst. Und hier ging es darum, dass du eben den Mond zerschneidest mit einem gewissen Schwert. Dafür musstest du eben das Schwert haben und wissen, dass du diesen Mond zerschneiden kannst. Und dann ging das Spiel erst wirklich weiter. Wie gesagt, ähnlich wie bei Symphony of the Night. Und ich erinnere mich daran, dass wir in dem Speedrun-Modus die allererste Kiste am Anfang des Spiels hatte tatsächlich dieses Schwert, sodass wir ziemlich am Anfang gefühlt irgendwie die Hälfte des Games hätten skippen können in diesem Speedrun-Modus. Das war so funny, dass wir einfach so viele Sachen dort einfach so bekommen können. Das Spiel wusste ganz genau, Symphony of the Night wird so krass gespeedrunnt, ist so schon ausgespeedet, ja, ausgespielt. Es gibt so viele Taktiken, so viele Sachen, die du machen kannst. Und die wussten einfach ganz genau, wenn das Spiel gut ankommt, wollen die Leute auch das Speedrun und haben einfach diesen Speedrun-Modus angeboten mit dem Randomizer. Das fand ich so ultimativ cool. Ach, das Spiel hat mir so viel Bock gemacht. Ich hoffe, der zweite Teil kommt irgendwann mal bald, weil ich habe wieder richtig Bock auf sowas. Jo, und man kann es nicht anders sagen, das Spiel hat ein S von uns verdient. Mhm. Die Wertungen sind tatsächlich auch eher Durchschnitt, wie ihr sagen würdet am Tisch.
Genau wir.
Der schiebt immer alles auf uns.
Metascore liegt bei 83 und der Userscore bei 8,3. Ist schon ordentlich, muss man schon sagen. Das ist schon gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel für diese Folge, für diesen Abend. Das ist der 26.07. und dort kam Fire Emblem Three Houses raus. Ist ein Strategie-Game, ein RPG von Intelligent Systems entwickelt, kam für die Nintendo Switch und ich glaube an unserem goldenen Tisch ist Enrico auf jeden Fall der Meister in Sachen Strategiespielen. Erzähl mal.
Ist das so? Oh gut, dann fange ich einfach mal an. Also, bei Fire Emblem, eine Reihe, die ich extrem liebe, diese Strategie-Varianten, wie auch ein Advanced Wars, so ein bisschen ähnlich aufgebaut ist, nur weniger mit diesem Schachbrettmuster, sondern mehr mit einer richtigen Welt, in der man danach interagieren kann, haben die hier bei dem neueren Teil Three Houses den Fokus auf drei Königshäuser, kann man Häuser? Fast sagen. Ja, drei Adelshäuser, das ist eher, glaube ich, Gesetz, die alle sich
ein
doch
Fachwerk,
zusammenfinden.
Ein Mauer und ein Holzhaus.
Die sich alle zusammenfinden in einer großen Akademie und man ist dort der Lehrer von den drei Nachkommen sozusagen von diesen Königs- oder Adelshäusern. Und aufgrund der Story baut es sich dann nachher so auf, dass man sich für eins der drei Häuser entscheidet, die man unterstützt. Eins von den anderen wird dann eher neutral, ein bisschen antagonistisch, eher so eine graue Variante, sage ich mal. Und die dritte, das dritte Haus wird dann wirklich der Antagonist, die Antagonistin. Und je nachdem, für wen man sich entscheidet, verändern sich danach auch die Charaktere, die dir zur Verfügung stehen für diese ganzen Missionen. Und das ist so interessant, weil Fire Emblem legt einen großen, großen Wert darauf, diesen Charakteren wirklich einen Spielraum zu geben, sich zu entfalten. Die haben ganz eigene Archetypen, sag ich mal, in diesen Maps. Und man baut doch eine Bindung dazu auf. Weil es ist in diesem Teil oder in jedem Fire Emblem so, dass die ja leveln. Und wenn sie sterben, sind sie für immer weg. Die sind dann auch in diesen Häusern nicht mehr dort oder in der Akademie, wo du dich befindest. Man hat Social-Aspekte, ähnlich wie in Persona, nicht ganz so schlimm wie in Persona. Aber wo man mit denen interagieren kann, wo du in der Akademie dann nachher Nebenmissionen machen kannst, Sachen sammeln. Du konntest, glaube ich, sogar angeln, wenn ich mich richtig erinnere.
Muss drin sein.
Muss drin sein in dem Spiel. Und die Charaktere haben einfach so viel Charme. Es macht so viel Spaß, auch mehrfach durchzugehen durch die Story, mal alle anderen Aspekte und Hintergründe zu erfahren. Und was mir so viel Spaß gemacht hat, was der große Sprung zur Konsole hier gebracht hat, zur Switch, ist, dass in den Kämpfen, in diesen Strategiekämpfen, die du hast, durchanimiert ist, ähnlich wie in einem Advanced Wars, wenn deine Einheiten gegeneinander kämpfen. Dann die Axtkämpfer gegen die Bogenschützen oder was auch immer. Und das war nicht so ganz banal, ganz schlicht dargestellt, sondern voll durchanimiert. Und das sah so gut aus. Das hat so viel Spaß gemacht, diesen modernen Step auf die neuen Konsolen bei Fire Emblem zu sehen, dass das vielen Leuten Spaß gemacht hat. Es gibt ein kleines Aber. Ich finde, bei Fire Emblem ist die Story immer sehr, sehr generisch. Es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Hier gab es am Ende wieder einen großen Drachen, den man beschützen musste, der dann einen am Ende geholfen hat. Der Klassiker, ja, der Drache, der dann irgendwie als Mensch da ist und dann wieder als Drache sich zurückverwandelt, der immer bei dir war, aber du nicht wusstest, dass es ein Drache ist. Der Klassiker halt. Du konntest die Charaktere so geil skillen und leveln und weiterentwickeln, in verschiedene Jobklassen wechseln. Oh, es hat einfach Spaß gemacht. Wenn ihr Strategiespiele mögt und diese ganzen Fire Emblem-Thematiken, pure Empfehlung von mir, zockt das Game, ist geil.
Wie fandest du denn den puren Kampfmodus, also sprich den Strategieaspekt? Ich erinnere mich, dass Fire Emblem auf jeden Fall für mich teilweise zu kompliziert wurde. Am Anfang geht es immer noch relativ, dass du die ersten Kämpfe ganz gut meisterst und später war das so komplex und teilweise haben Runden ewig gedauert.
Es kommt drauf an. Es gibt zum Beispiel mit einer der letzten Schlachten, wo alle drei Fraktionen gegeneinander kämpfen, wo du einen killen musst, den anderen verhindern musst, dass er auch stirbt, sozusagen, um alle drei Königshäuser am Leben zu erhalten. Das war dann echt ein langer Kampf. Da kannst du teilweise auch schon eine halbe, dreiviertel Stunde dran hängen. Jetzt ganz übertrieben gesagt, ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Aber es hat immer noch Spaß gemacht. Das, was sich am Ende gezogen hat, waren solche Challenge-Modes, die es gab. Die waren krass. Aber ja, das Spiel, die haben ja auch, je nachdem, welchem Schwierigkeitsgrad du spielst, die Möglichkeit, zurückzuspulen. Da hast du so eine Art von Währung, wo du Züge wieder rückwärts drehen kannst, falls jemand gestorben ist oder ähnliches. Es geht, Johnny, so schlimm ist es gar nicht.
Okay, na gut.
Wieso heißt es eigentlich, wenn man sich so charakterlich so weiterbildet oder weiterkommt, entfalten? Wieso heißt es nicht entfalten, wenn man sich Botox spritzt?
Wow.
Okay, der kam jetzt völlig random, Hase.
Aber der, den merke ich mir, entfalten.
Der kam von der Seite und hat geschallert.
Und Dinge, die so durch meinen Kopf gehen, so lange Enrico redet.
Merkt man, dass du abgeschaltet hast.
Geht Botox auch durch deinen Kopf?
Expected Unexpectedness.
Expected Patronum.
Alles. Unexpected Patronum.
Ach, guck mal, Expensive Petroleum.
Na gut, ich würde sagen, zu Fire Emblem haben wir alles gesagt, was wir sagen können. Enrico, dein Monolog war auf jeden Fall gut.
Danke.
Ich habe verstanden, worum es in dem Spiel geht. Und das Spiel hat von uns ein A bekommen. Und damit können wir quasi die heutige Folge zuziehen. Wie fandet ihr soweit die Spiele für das erste, naja doch quasi erste Halbjahr 2019, Jungs?
Entfaltend.
Man merkt halt einfach immer mehr von Jahr zu Jahr, wie nah wir einfach in der heutigen Zeit wieder sind. Ne?
Wir sagen es in jeder Folge, Alter, heftig.
Aber es ist einfach, Bloodstained zum Beispiel oder Sekiro oder Devil May Cry 5, das sind so Games, die ich gefühlt gestern erst gespielt habe. Mhm. Und wir sagen es in jeder Folge, aber man muss ja auch überlegen, jede Spielejahrfolge ist einfach wieder ein Jahr nach vorne. Ne? Und es ist einfach verrückt, wo wir angekommen sind, dass wir wirklich in der jetzigen Zeit, wie jetzt bald in der neuesten Konsolengeneration angekommen sind, die wir heute noch spielen. Und man fühlt einfach diese Games doch weil sie einfach noch so tief im Gedanken sind, weil wir sie gerade erst gespielt haben.
Wir gehen mit großen Schritten voran.
Ja, bei mir ist vom Feeling genauso, dass wenn wir, keine Ahnung, über Bloodstained jetzt geredet haben, denke ich mir, das wäre doch ganz nice. Steam-Bibliothek aufgemacht, ne? Eben runtergeladen und fertig. Und viele dieser Spiele, die jetzt kommen, sind genauso. Sekiro, denke ich auch, mal wieder reinschmeißen. Ich weiß genau, ich werde es 5 Minuten zocken und dann wieder ausmachen, weil ich keine Zeit habe. Aber die Lust ist da.
Ja, einen kurzen Input noch. Fire Emblem hat eine 89er-Wertung von der Presse und 8,9 von den Usern. Also da sind die sich auch einig. Wow. Und das ist eine gute Wertung.
Gehobener Durchschnitt. Das
ist eine sehr gute Wertung.
Ja. Gehobener Durchschnitt, ja.
Gehobener Mittelstand. Können sich fast eine Entfaltung leisten.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Ich fand die Games, die bis jetzt rausgekommen sind, in dem Jahr echt stark. Wie gesagt, Sekiro, absolutes Top-Ding. kann man einfach nicht anders sagen, hat so viel gerissen damals. Ich glaube, das ist auch ein Titel, wo ganz viele Leute wie ähnlich bei Bloodborne sagen, Alter, gib uns bitte einen zweiten Teil. Das System ist so unique und macht so Bock. Wir werden sehen, ob da nochmal irgendwann etwas kommt. Ja, wir machen den Sack jetzt zu. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich den zweiten Part dann auch mit anschmeißt und zuhört. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, folgt, liked, abonniert. Ihr kennt den ganzen Schniesel. Wenn ihr uns super gern noch ein kleines Stückchen mehr unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit über Steady. Dort könnt ihr einen kleinen Obolisken, den Peiniger, abgeben, um uns zu unterstützen, das Projekt am Laufen und am Leben zu halten, in den Alltag zu integrieren und ja, demnächst vielleicht so ein paar Aktionen nochmal zu fahren. Es wird auf jeden Fall interessant, denn so langsam aber sicher nähern wir uns natürlich der heutigen Zeit. Wir haben es jetzt schon sehr oft gesagt. Sobald das fertig ist, haben wir ja quasi Space, um noch mehr zu machen. Dann werden andere Projekte an den Start gehen, andere Folgen, Themen, die wir noch nicht wirklich bearbeiten konnten. Dann wird das ganze Podcast-Ding im Bereich Gaming auf jeden Fall nochmal vielfältiger.
Politik, Wirtschaft, gespannt. Alles.
Wir wollen absolut. Uns halt entfalten.
Absolut. Ne, also seid auf jeden Fall gespannt. Wir sind es definitiv auch. Vielen Dank an alle, die zuhören, unterstützen. Und ich würde sagen, danke auch euch Jungs fürs Quatschen über diese tollen Games, die rauskamen.
Gerne, kein Problem.
Bis zum nächsten Mal.
Rechnung kommt.
10 Euro.
Objection. Bis denn. Ciao, ciao.
Ciao. Frohe Weihnachten.
Tschüssi.